Heute geht es um die Konzipierung eines wissenschaftlichen Textes, also noch nicht um das Schreiben selbst, sondern um Titel, Thema, Fragestellung, wie man das entwickelt für eine solche Arbeit, wie man ein Thema strukturiert und gliedert und welche Gliederungsteile einer Arbeit zur Orientierung des Lesers wichtig sind. Kommen wir also zunächst dazu, Sie wollen eine Arbeit schreiben, wissenschaftliche Arbeit schreiben im Rahmen Ihres Studiums. Und die erste Frage, die sich stellt, ja, wozu denn? Zu welchem Thema soll denn die Arbeit geschrieben werden oder wie lautet der Titel meiner Arbeit? Wie soll der Titel meiner Arbeit lauten? Nehmen wir das Beispiel hier Jugendgewalt. Ich möchte was, oder Sie sollen etwas zum Thema Jugendgewalt schreiben. Wenn Sie jetzt den Titel haben, Jugendgewalt oder das Thema Jugendgewalt, ist die Frage, was genau haben Sie damit eigentlich? Wenn Sie einen solchen Titel formulieren für eine Arbeit, die Sie schreiben, ist damit eigentlich wirklich klar, erstens, worüber Sie schreiben und zweitens, wie Sie darüber schreiben. Also der Titel, die Jugendgewalt, benennt ja zunächst einmal nur einen Gegenstand. Aber damit ist noch nicht unbedingt klar, was denn eigentlich diesen so benannten Gegenstand genau ausmacht. Sprich, was ist denn gemeint mit Jugendgewalt? Und zum Zweiten, unter welchem Gesichtspunkt soll denn nun Jugendgewalt eigentlich bearbeitet werden in meiner Arbeit? Da gibt es ja durchaus viele denkbare Möglichkeiten. Das heißt, Sie haben zunächst mal eigentlich noch nicht allzu viel in der Hand, wenn Sie einen solchen Titel haben oder eine solche Art von Themenstellung haben. Das Buch, was ich Ihnen eben gezeigt hatte, trug eben diesen Titel Jugendgewalt und nun kann die Fantasie sich alles Mögliche ausmalen, was wohl in diesem Buch drinsteht. Hier habe ich jetzt zwei andere Beispiele. Das sind Beispiele, wo es ebenfalls um Jugendgewalt geht, aber wo das Thema genauer bestimmt wird. In dem einen Falle Jugendgewalt, ein männliches und weibliches Phänomen, Ansätze einer geschlechterbewussten Gewaltpräventionsarbeit. Okay, also da wird schon mal zu dem Gegenstand Jugendgewalt etwas Genaueres gesagt, nämlich Jugendgewalt im Hinblick darauf, dass es sich hierbei um ein nach Geschlechtszugehörigkeit der gewalttätigen Jugendlichen zu unterscheidendes Phänomen handelt. Und zum Zweiten wird im Hinblick auf die Bearbeitung dieses Themas auch mehr angegeben, nämlich es geht um Präventionsarbeit, genauer gesagt um geschlechtsbewusste oder geschlechterbewusste Präventionsarbeit und im Hinblick darauf, dass es darum gehen soll, soll also das Thema Jugendgewalt bearbeitet werden. Sie haben also damit schon eine wesentlich genauere Charakterisierung des Gegenstands und eine Angabe des Gesichtspunkts, unter dem dieser Gegenstand behandelt werden soll. Das unterscheidet ein Thema von einem Titel. Ein Titel kann ein Thema beinhalten, wie in diesem Fall. Ein Titel kann aber auch so aussehen, wie eben bei dem anderen Beispiel, wenn da einfach nur Jugendgewalt steht, dass damit die Thematisierung, die Art und Weise, wie dieser Gegenstand behandelt wird, eben noch nicht genannt wird. Der Unterschied zwischen Thema und Titel ist also, Titel ist sozusagen der Oberbegriff, Titel sagt noch nichts dazu, ob es auch tatsächlich schon um die Benennung und Charakterisierung eines Themas handelt. Ein Thema grenzt sozusagen das stärker ein oder fokussiert stärker, worum es bei dem benannten Gegenstand gehen soll. Das zweite Beispiel, muss ich wieder abnehmen, damit ich das lesen kann, Jugendgewalt als Krisenbewältigung, eine Auseinandersetzung mit Ursachen und sozialpädagogischen Möglichkeiten der Prävention und Intervention. Also Jugendgewalt als Krisenbewältigung, dasselbe Thema Jugendgewalt, aber der Gegenstand Jugendgewalt wird hier schon anders in den Blick genommen. Hier wird Jugendgewalt eben nicht als ein Phänomen der Geschlechterzugehörigkeit thematisiert, sondern hier wird es thematisiert als ein Ausdruck dessen, dass Jugendliche versuchen, eine Lebenskrise, in der sie sich befinden, beispielsweise in der Pubertät, zu bewältigen. Das eine Form von Krisenbewältigung, als eine Form von Krisenbewältigung verstanden werden kann. In beiden Fällen geht es um Prävention, das sagen die Untertitel, Prävention, also Verhinderung der Entstehung von Jugendgewalt, aber wiederum entsprechend der unterschiedlichen Thematisierung dieses Gegenstandes Jugendgewalt mit unterschiedlichen Akzentuierungen. Im einen Falle eine geschlechterbewusste Prävention, im anderen Falle, wie es im Untertitel heißt, eine sozialpädagogische Prävention oder sozialpädagogische Möglichkeiten der Prävention, also weiter gefasst als im ersten Fall. An diesem Beispiel möchte ich Ihnen nur deutlich machen, dass es sehr wichtig ist, wenn Sie eine Arbeit schreiben, nicht einfach einen Titel zu haben, der lediglich einen Gegenstand benennt, weil damit hängen Sie noch ziemlich in der Luft im Hinblick darauf, was Sie denn nun eigentlich wirklich tun sollen, bezogen auf diesen Gegenstand. Also sehr wichtig ist, gleich von Anfang an mehr als nur einen Titel, nämlich eine Thematisierung des im Titel benannten Gegenstandes zu haben. Das ist also, deswegen betone ich das hier nochmal, unglaublich wichtig, eine möglichst frühe Klärung des genauen Themas der Arbeit. Das heißt, erstens, worum genau handelt es sich bei dem benannten Gegenstand? Zweitens, unter welcher Perspektive soll oder will ich mich mit diesem Gegenstand auseinandersetzen? Jetzt ist bezogen auf diese Klärung ein Unterschied zu machen, ob ein Thema Ihnen gegeben wird oder ob Sie sich ein Thema selbst wählen. Wenn Sie ein Thema selbst wählen, bedeutet die Klärung, dass Sie sich vor allen Dingen selbst klar werden müssen über das, was Sie eigentlich, als Sie die Idee hatten, dieses Thema zu bearbeiten, im Hinterkopf haben. Was eigentlich Ihre Intention war, die Ihnen vielleicht selber noch gar nicht ganz klar war, als dieses Thema Ihnen als Idee gekommen ist. Sie müssen also Ihre Themenwahl reflektieren. Was meinten Sie eigentlich genau, wenn Sie hier in diesem Beispiel das Thema Jugendgewalt gewählt haben und von Jugendgewalt sprechen? Nochmal zurück dazu, wenn Sie ein Thema selbst gewählt haben, irgendwie ist Ihnen die Idee gekommen, ich möchte mal was über Jugendgewalt machen, ich weiß vielleicht irgendwas in den Medien, was Sie dazu angeregt hat, ist ein interessantes Thema, ist ein aktuelles Thema, ist ein für die pädagogische Praxis wichtiges Thema, dazu möchte ich gerne was machen. So, was heißt dazu was machen? Also, Sie müssen für sich selber darüber im Klaren werden, was war das eigentlich, was bei Ihnen das Interesse an dem Thema ausgelöst haben? Was meine ich eigentlich genau, wenn ich von Jugendgewalt spreche? Und was an diesem Thema interessiert mich so, dass ich es gewählt habe? Worauf will ich eigentlich hinaus, wenn ich eine Arbeit zu diesem Thema schreibe? Daraus, wenn Sie sich darüber klar geworden sind, resultiert daraus eine weitere Aufgabe, eine Vermittlungsaufgabe nenne ich das hier, nämlich Ihre Vorstellung von dem Thema, das Sie bearbeiten wollen, müssen Sie nun einem oder dem Betreuer oder der Betreuerin so vermitteln, dass sie damit einverstanden ist, das unterstützt und so weiter und auch versteht, was Sie machen wollen. Anders, wenn Sie ein Thema bekommen oder sich geben lassen. Vor allen Dingen in Seminaren, in denen Referate vergeben werden, gibt es ja oft eine Liste von Referatsthemen, die irgendwo aufgelistet sind. Sie wählen sich was davon aus und dann haben Sie erstmal genau das Problem. Dann steht da vielleicht was, das Thema Jugendgewalt, dritte Sitzung Jugendgewalt. Sie haben das mehr oder weniger freiwillig sich ausgesucht, dieses Thema. Vielleicht war auch nur der Termin gerade günstig für Sie oder es war ein Thema, das übrig geblieben ist. Jetzt haben Sie die Aufgabe, da erstmal rauszukriegen, was denn eigentlich von dem Betreuer gemeint war mit dieser Themenbenennung, beziehungsweise von dem Seminarleiter. Was meinte er eigentlich genau, wenn er da von Jugendgewalt spricht und was an diesem Thema hält er oder sie für wissenschaftlich ergiebig oder wichtig oder behandelnswert? Worauf soll ich nach Auffassung dessen, der dieses Seminar leitet und dieses Referatsthema vorgesehen hat, eigentlich hinaus? Das heißt, hier haben Sie eine andere Art von Aufgabe, sozusagen eine Rätselaufgabe. Sie müssen herauskriegen, was die Betreuerin oder der Betreuer will. Ich denke, das ist die schwierigere Situation gegenüber der anderen. Insofern denke ich auch, sollten Sie versuchen, nach Möglichkeit, wenn das Studium das so zulässt, wenn die Rahmenbedingungen das zulassen, die Themen, die Sie überarbeiten, selbst zu wählen. Das heißt, selbst zu bestimmen, unter welchem Gesichtspunkt Sie einen Gegenstand, der Sie beschäftigt, interessiert, behandeln möchten. Denn immer dann, wenn Sie ein Thema bekommen oder sich geben lassen, was vielleicht im ersten Blick bequemer aussieht, weil man sich nicht selber Gedanken machen muss, haben Sie die nicht ganz einfache Aufgabe rauszukriegen, was denn wohl derjenige oder diejenige, die Ihnen das Thema gibt, mit diesem Thema intendiert. Was Sie bloß nicht machen sollten, ist ein Thema sozusagen selbst wählen und dann erwarten, dass der Betreuer Ihnen sagt, was mit diesem Thema gemeint sein könnte. Also so nach dem Motto, ach, ich würde irgendwie gerne was über Jugendgewalt machen. Geben Sie mir noch mal ein paar Tipps dazu und Hinweise, wie ich an so ein Thema rangehe. Also das kommt sehr häufig vor, dass Studierende mit so einer Art von Vorschlag zu mir kommen in Sprechstunde. Ich würde gerne was über, irgendwas über sowieso machen. Jugendgewalt, Kindesmissbrauch oder was auch immer da so beliebte Themen sind. Und dann von mir erwarten, dass ich Ihnen sage, was mit diesem Thema denn genau gemeint ist, wo, unter welchem Gesichtspunkt man dieses Thema behandeln sollte und so weiter und so fort. Also das machen Sie bitte nach Möglichkeit nicht. Wenn Sie selber einen Themenvorschlag haben, dann sollten Sie auch eine Vorstellung davon haben, wie Sie dieses Thema bearbeiten wollen, diesen Vorschlag dem Betreuer unterbreiten, dann kann er sich damit ja auseinandersetzen. Wenn Sie es andersrum machen, haben Sie zwar sozusagen scheinbar ein Thema selbst gewählt, aber in Wirklichkeit haben Sie genau dann diese Rätselaufgabe, zu dem von Ihnen gewählten Thema nun rauszukriegen, was der Betreuer denn unter diesem Thema versteht. Also vermeiden Sie solche Situationen. Ich will das mal jetzt an einem Beispiel aus einer ganz anderen Welt nochmal illustrieren, worin die Aufgabe besteht bei der Themenfindung. Stellen Sie sich jetzt vor, Sie wären nicht an der Uni, sondern wären irgendwo im Betrieb als Angestellter und Ihre Chefin kommt zu Ihnen und sagt, Sie sollten sich doch mal um das Alkoholproblem von Meier kümmern. So, jetzt haben Sie eine Aufgabe. Im gewissen Sinne wird Ihnen ein Gegenstand benannt, nämlich mit Namen Meier. Und dieser Gegenstand mit Namen Meier soll unter einem bestimmten Gesichtspunkt bearbeitet werden, nämlich dass es ein Alkoholproblem gibt mit diesem Meier. So, jetzt das erste Problem ist, wer ist überhaupt Meier? Gegenstand bestimmt. In Ihrem Betrieb gibt es 25 Meier. Die Chefin hat gesagt, kümmern Sie sich mal um das Alkoholproblem von Meier. Okay, erste Aufgabe rauskriegen, wer genau ist Meier, der hier gemeint ist. Also Gegenstandsidentifizierung. So, beim Thema Jugendgewalt, was genau ist eigentlich Jugendgewalt? Man kann 25 verschiedene Vorstellungen von Jugendgewalt haben. Also gibt es 25 verschiedene Gegenstände, die gemeint sein können oder noch mehr. So hier mit den 25 Meier. Das zweite ist, was ist denn eigentlich ein Alkoholproblem? Also was ist das Problem, um das ich mich hier kümmern soll? Gut, Sie beschäftigen sich also mal, Sie haben herausgekriegt, um welchen Meier es sich handeln soll, also Gegenstandsidentifizierung vorne, aber was ist jetzt das Alkoholproblem? Sie gucken sich den Herrn Meier mal näher an, sprechen mal mit ihm, besuchen ihn vielleicht mal zu Hause und kriegen mit, okay, der Mann säuft. Aber was ist jetzt das Problem? Das Alkoholproblem. Die Frau hat das Problem, Meiers Frau hat das Problem mit dem Alkohol ihres Mannes, dass sie es möglichst vor der Umgebung, vor den Nachbarn und so weiter vertuschen möchte. Das ist ihr Alkoholproblem. Meier selber hat das Problem, wie er an Alkohol kommt. Das ist sein Alkoholproblem. Die Chefin hat ein ganz anderes Problem. Ihr Alkoholproblem ist, der Mann ist nicht ordentlich arbeitsfähig, der kommt unpünktlich zur Arbeit und so weiter. Und das will sie irgendwie geregelt und abgestellt haben. Und sie selber kommt vielleicht auf die Idee, dem Mann müsste geholfen werden, der sollte mal in Therapie. Es sind schon vier verschiedene Thematisierungen des Problems, das hier benannt ist, Alkoholproblem. Sie sehen also, so ein schlichter Satz, Alkoholproblem von Meier als Aufgabe, die Sie zu bearbeiten haben, worum Sie sich kümmern sollen, birgt erstens das Problem, was genau ist der Gegenstand, zweitens das Problem, unter welchem Gesichtspunkt soll ich eigentlich diesen Gegenstand bearbeiten. Das ist also hier jetzt, wenn Sie ein Thema gestellt bekommen, dann Dann haben Sie vielleicht die Idee, gut, ich kümmere mich mal um einen Therapieplatz für den Meier, damit er Beziehungskur machen kann. Meier selber ist nicht unbedingt ganz glücklich damit, dass Sie das auf diese Weise bearbeiten wollen, sein Alkoholproblem. Aber vor allen Dingen Ihre Auftraggeberin, die Chefin, ist möglicherweise überhaupt nicht damit einverstanden, dass Sie auf diese Weise das Alkoholproblem verstehen bzw. sich kümmern verstehen, weil sie sich was ganz anderes vorgestellt hat. Wenn der in Kur geht, fällt der gleich für 6 Wochen oder für noch länger aus. Und ihr Problem ist ja schon, ihr Alkoholproblem mit Meier ist ja schon, dass der Typ öfters unpünktlich kommt oder mal einen Tag fehlt. Das heißt, wenn Sie nicht genau abklären, was gemeint ist mit dem Thema, das Ihnen jemand gibt, dann kann es sein, dass Sie das Thema auf eine Weise bearbeiten, wo Sie dann hinterher Probleme mit dem Auftraggeber bzw. Themensteller bekommen. Dasselbe könnte ich jetzt umgekehrt nochmal durchspielen, gedanklich durchspielen, wenn Sie von sich aus ein Thema wählen, also hier von sich aus, Sie kennen Meier und Sie kriegen einfach mit, der Mann hat ein Problem und Sie meinen, darum müsste man sich mal kümmern und kommen damit zu Ihrer Chefin und sagen, ich denke, man sollte sich mal um das Alkoholproblem von Meier kümmern. Auch dann ist es das, ist es Ihre Aufgabe, das, was Ihre Intention ist, warum Sie jetzt zu Ihrer Chefin gegangen sind, um ihr klar zu machen, da müsste man mal was tun. Hier gibt es ein interessantes oder wichtiges Thema, das ich gerne bearbeiten würde. Dass Sie Ihre Chefin, Ihre Auftraggeberin, Ihre Betreuer vermitteln müssen, worum es Ihnen eigentlich bei diesem Thema geht, damit Sie nicht falsche Vorstellungen davon kriegen, was Sie denn so tun mit Ihrer Arbeit, die von dem abweichen, was Sie tatsächlich vorhaben. Das ist das Vermittlungsproblem, oder die Vermittlungsaufgabe, die ich vorhin angesprochen habe. So, ich hoffe, dass das damit die Wichtigkeit der Themenklärung am Anfang ganz gut nachvollziehbar ist. Wie macht man das denn nun am besten, dass man zu einem Thema vordringt, zu einer spezifischen Thematisierung eines Gegenstandes vordringt? Ich denke, es ist immer gut, wenn es Ihnen gelingt, eine Frage zu formulieren. Eine Frage, die sich auf den Gegenstand bezieht, mit dem Sie sich beschäftigen wollen und wo Sie sagen können, meine Arbeit, die ich jetzt schreibe, die soll auf diese Frage eine Antwort geben. Es muss jetzt nicht unbedingt eine Frage sein, es kann auch ein Problem sein, das Sie formulieren, zu dem Ihre Arbeit eine Lösung dann nachher anbietet, oder es kann eine Aufgabe sein, die durch Ihre Arbeit erfüllt werden soll. In jedem dieser Fälle, ich denke, eine Frage zu formulieren ist so das Einfachste von diesen drei Varianten, in jedem dieser Fälle haben Sie den Vorteil, dass Sie damit schon mal eingrenzen, was denn überhaupt für Sie relevantes Material ist, mit dem Sie arbeiten. Also wenn Sie recherchieren, können Sie schneller und einfacher feststellen, ob Sie diese Literatur nun auch noch berücksichtigen sollten, ob die in Ihr Thema fällt oder nicht in Ihr Thema fällt. Also mein Beispiel von vorhin, Thema Jugendgewalt, jetzt Jugendgewalt verstanden als eine Form, in der Jugendliche versuchen, ihre Krise der Pubertät etwa zu bewältigen und ihre Absicht, die Absicht in dem Beispiel dieser Arbeit, dieser Diplomarbeit von vorhin, aus der Bearbeitung dieses Themas Hinweise dafür zu bekommen, wie man denn sozialpädagogisch präventiv arbeiten kann. Eine solche Eingrenzung des Themas erlaubt Ihnen, viele Titel, die ebenfalls zum Thema Jugendgewalt Sie finden, im Internet und sonst wo in Bibliografien, schon von vornherein auszuklammern, weil die nicht unter diesem Gesichtspunkt von Interesse sind. Wenn Sie nur Titel haben wie Jugendgewalt, dann werden Sie immer wieder neue Titel finden, die irgendwie dazu passen. Und dann passiert das, was vielen Studierenden bei ihren Arbeiten passiert. Es gibt immer noch einen Titel und noch eine Literatur und noch eine Literatur. Muss ich das jetzt auch noch reinnehmen? Ist das nicht auch noch wichtig? Sie haben sozusagen kein Kriterium dafür zu entscheiden, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Irgendwie passt es alles unter das Thema. Das Thema fängt an zu explodieren. Es gleitet sozusagen Ihrer Kontrolle, weil immer mehr dazu kommt, immer neue Perspektiven, Aspekte, Bereiche, die ebenfalls unter diesen Titel durchaus passen. und sie fangen an, von ihrem Thema sozusagen überwältigt zu werden. Sie werden vom Thema sozusagen überrollt, auch dass sie sich möglicherweise selber gewählt haben, aber es verselbstständigt sie und sie verlieren die Kontrolle darüber. Und damit das nicht passiert, ist es ungeheuer wichtig, dass sie so eine Fokussierung vornehmen in Form einer Fragestellung, einer Problemstellung, einer Aufgabenstellung. Das hilft nicht nur, das Material einzugrenzen, mit dem sie sich beschäftigen haben, sondern es hilft auch, ihre eigenen Gedanken, ihre eigene Argumentation und Darstellung innerhalb der Arbeit so zu fokussieren, dass sie am Thema bleiben, dass sie einen roten Faden haben, den sie verfolgen können. Was immer wieder eine nicht einfache Sache darstellt, ist nun genau zu bestimmen, was denn eine im Rahmen des Pädagogikstudiums relevante Fragestellung für eine Arbeit ist. Also wo es ja nicht nur darum geht, dass überhaupt irgendwie eine Frage formuliert wird, sondern dass diese Fragestellung dann auch tatsächlich eine pädagogische ist. Ich stelle immer wieder fest, dass Studierende selbst im Hauptstudium Probleme haben, eine pädagogische Fragestellung von einer psychologischen oder von einer soziologischen oder manchmal auch von einer politischen zu unterscheiden. Also das Thema Jugendgewalt ist ein typisches Beispiel, an das man pädagogisch rangehen kann, aber auch politisch oder psychologisch oder soziologisch. Was macht eine pädagogische Fragestellung aus? Das impliziert, dass man sich darüber einigermaßen bewusst ist, was der Unterschied von Pädagogik und Psychologie etwa ausmacht, oder Pädagogik und Soziologie, Pädagogik und Politik ausmacht. Sie haben sich ja für ein Pädagogikstudium entschieden, insofern haben Sie sicherlich irgendwie eine Vorstellung davon, dass es da Unterschiede gibt, sonst hätten Sie ja vielleicht Soziologie gewählt. Kann man ja im Joint Bachelor hier an der TU, glaube ich, auch inzwischen studieren. Vielleicht gibt es einige unter Ihnen, die eigentlich Psychologie studieren wollten, aber den NC nicht erfüllen und deswegen wider Willen sozusagen bei der Pädagogik gelandet sind. Und dahinter steht dann vielleicht so die vage Vorstellung bei der Berufswahl, naja, irgendwie mit Menschen was machen, arbeiten. Das kann man auf eine sehr verschiedene Weise, kann man mit Menschen irgendwie arbeiten. Können als Verkäufer auch mit Menschen arbeiten, aber es ist eine andere Art, dass mit Menschen arbeiten, oder wenn Sie Polizist werden, arbeiten Sie auch mit Menschen. Oder wenn Sie Strafvollzugsbeamte werden, arbeiten Sie mit Menschen. Also es gibt sicherlich sehr, sehr viele Bereiche, in denen man irgendwie mit Menschen arbeitet. Aber das mit Menschen arbeiten ist eben, wenn es um die Pädagogik geht, eine bestimmte und besondere Weise des Arbeitens mit Menschen. Und ich denke, darüber müssen Sie sich schon klar sein, nicht nur im Hinblick darauf, dass Sie über den Berufswunsch natürlich möglichst klar sein sollten, sondern auch im Hinblick darauf, dass Sie jetzt, wenn Sie im Studium eben arbeiten, wissenschaftlich arbeiten, dann auch in der Lage sein sollten, eine pädagogische Fragestellung zu formulieren. Im Unterschied eben zu einer psychologischen oder einer soziologischen. Wenn Sie beispielsweise das Thema Jugendgewalt unter dem Gesichtspunkt betrachten, was denn etwa milieubedingte Ursachen der Entstehung von Jugendgewalt sind. So, sagen wir mal, es wäre eine Fragestellung. Worin bestehen die milieubedingten Ursachen von Jugendgewalt? Das ist ja eine Frage und meine Arbeit soll darauf eine Antwort geben. Dann ist in dieser Fragestellung nicht die Spur einer pädagogischen Fragestellung enthalten. Das ist eine soziologische Fragestellung. Milieubedingte Ursachen von Jugendgewalt zu untersuchen, zu verstehen, wie Jugendgewalt in sozialen Kontexten eben bedingt durch bestimmte Milieus zustande kommen kann, was da fördernde Faktoren sind und so weiter. Das ist eine typische soziologische Fragestellung, zu verstehen, wie soziale Phänomene miteinander zusammenhängen und was da wie auf was wirkt im sozialen Bereich. In der Pädagogik geht es aber traditionell, also seit Entstehung der modernen Pädagogik, also Ausgang des 18. Jahrhunderts, immer um mehr als nur das Verstehen davon, wie sich Erziehungsprozesse und Bildungsprozesse vollziehen. Sondern es geht immer auch in der Pädagogik um die Fragestellung, wie denn Konzepte entwickelt werden können dafür, dass Erziehungs- und Bildungsprozesse gelingen. Also nicht zu verstehen, wie sie tatsächlich sich faktisch vollziehen, sondern eben auch Konzepte dafür, wie sie gelingen könnten. Dazu muss man natürlich eine Vorstellung davon haben, was denn ein gelingender Erziehungs- und Bildungsprozess ist. Da kommen normative Aspekte ins Spiel und für diese normativen Aspekte in der Pädagogik haben wir zwei zentrale Kategorien oder Begrifflichkeiten, ohne die man in der Pädagogik überhaupt gar nicht auskommt. Das sind die Basisbegriffe Erziehung und Bildung. Die enthalten Vorstellungen davon, was denn ein gelingender Erziehungsprozess und ein gelingender Bildungsprozess ist. In der modernen Pädagogik ist das verbunden mit der Leitidee, die nun nicht von der Pädagogik allein hervorgebracht worden ist, sondern die durchaus auch eine politische und gesellschaftliche Dimension hat. Die Leitvorstellung, dass moderne Gesellschaften nur funktionieren können, wenn ihre Mitglieder in der Lage sind, ihr Leben selbstständig zu führen, also aufgrund eigener Einsicht und aufgrund eigener Vorstellungen davon, was eine menschenwürdige Lebensführung ist. Und dass sie an der Ausgestaltung gesellschaftlicher Prozesse in einer Weise teilhaben können sollen, die es ihnen erlaubt, ihre Interessen im gesellschaftlichen Zusammenhang zu vertreten. Dafür gibt es seit Kant den Begriff der Mündigkeit. Kant hat den Begriff der Mündigkeit nicht erfunden, aber er hat ihn für diesen Zusammenhang geprägt, nicht geprägt, sondern gewählt, in seiner berühmten Schrift. Was ist Aufklärung? Hat er eben gesagt, Aufklärung ist der Ausgang des Menschen aus der selbstverschuldeten Unmündigkeit. Und an diese Vorstellung, dass es darum gehen soll, aus selbstverschuldeter Unmündigkeit insgesamt als Menschheit sich herauszuentwickeln und dies für jedes Individuum zu ermöglichen, entstand die Idee der modernen Pädagogik. Insofern ist also die Kategorie der Mündigkeit die Befähigung zu einer selbstbestimmten Lebensführung und zur gesellschaftlichen Partizipation, das, was den pädagogischen Bildungsbegriff seit 200 Jahren ausmacht. Und das ist eigentlich dann auch die Normvorstellung, die immer irgendwo im Hintergrund steht, wenn es um pädagogische Fragestellungen geht. Damit man nun Entwicklungsprozesse von Jugendlichen, wie am Beispiel Jugendgewalt, Entwicklungsprozesse von Jugendlichen so unterstützen kann, so begleiten kann, dass diese Jugendlichen sich zu mündigen Bürgern dieser Gesellschaft entwickeln können, muss man natürlich verstehen, wie die Lebenssituation von Jugendlichen ist. Welche Faktoren in ihrem Leben, in ihrer Lebenssituation eine solche Entwicklung möglicherweise behindern, erschweren. Welche Kräfte im Individuum, in den Jugendlichen selber wirksam sind, um mit den Bedingungen, unter denen sie leben, klarzukommen. Also insofern braucht es schon natürlich auch Beschreibungen der Situation, der sozialen Situation, der psychischen Verfassung von Kindern und Jugendlichen. Das heißt, wir brauchen natürlich auch als Pädagogen die Soziologie und deren Erkenntnisse und wir brauchen die Psychologie und deren Erkenntnisse. In gewissem Sinne brauchen wir auch die Politik, weil Rahmenbedingungen ja auch politisch gestaltet werden und die Bedingungen von Jugendlichen nicht zuletzt abhängig sind, die Lebensbedingungen von Jugendlichen nicht zuletzt davon abhängig sind, wie eben die Politik auch diese Lebensbedingungen gestaltet. Denken Sie nur an die Migrationspolitik. Also insofern, die Situation von Kindern und Jugendlichen ist zu beschreiben, also erstmal zu erfassen, wie sie überhaupt ist und dann natürlich auch zu verstehen, in dem Sinne, wie konnte es dazu kommen oder welche Faktoren sind da wirksam, damit man dann auch weiß, wo man ansetzen kann mit Konzeptionen und dafür sorgen kann, dass etwas so wird, wie es sein soll und nicht einfach so bleibt, wie es ist, jedenfalls dann, wenn in dem, wie es ist, ein Problem steckt. Und Jugendgewalt ist sicherlich ein solches Problem. Ja, das ist also der Versuch jetzt gewesen, Ihnen näher zu bringen, was eine pädagogische Fragestellung ist. In letzter Instanz steckt in einer pädagogischen Fragestellung immer so ein Hinblick auf eine Konzeption, wie man dafür sorgen kann, dass etwas wird, wie es sein soll. Dazu braucht man auch Theorie im Sinne von Erklärung und Beschreibung von Empirie auch, aber im Hintergrund steckt immer dieses normative Moment bei einer pädagogischen Fragestellung. Es muss nicht immer sein, dass dieses Konzeptionelle auch ausgeführt wird in einer Arbeit. Vielleicht beschränkt man sich erstmal auf die Vorarbeiten dazu, aber auch diese Vorarbeiten, was ich denn beschreibe, worauf ich denn meine Aufmerksamkeit lenke bei der Beschreibung etwa der Situation von Jugendlichen, die ich dann versuche zu erklären, ist ja schon der Blick fokussiert dadurch, dass es letztlich darum geht, Konzeptionen zu entwickeln für die Arbeit mit Jugendlichen. Also nochmal ein Beispiel Jugendgewalt. Welche Bedeutung hat Jugendgewalt für die Entwicklung von Jugendlichen zu mündigen Individuen? Wäre sozusagen jetzt eine pädagogische Fragestellung. Und eine solche pädagogische Fragestellung fokussiert die Beschreibung, wie sich Jugendgewalt zeigt und wie sie die Entwicklung von Jugendlichen beeinflusst, beziehungsweise wie sich in ihr, nämlich in Jugendgewalt, auch bestimmte Entwicklungsformen schon zeigt. Das war das Beispiel der Diplomarbeit, dass Jugendgewalt Ausdruck von Konfliktlösungsstrategien von Jugendlichen ist. Von unglücklichen Strategien, würde man sicherlich sagen. Aber aus der Sicht der Jugendlichen sind es eben solche Strategien, mit denen sie versuchen, in ihrer Umwelt klarzukommen. Auf eine unangemessene Weise, wie wir sagen würden. Das zweite, Erklärung, wie es zur Jugendgewalt kommt und wie der Zusammenhang von Jugendgewalt und Entwicklung, Entwicklungshindernissen und so weiter, Entwicklungsschwierigkeiten zu verstehen ist. Und dann schließlich Konzeptionen, wie mit Jugendgewalt umzugehen ist, damit Jugendliche zu mündigen Individuen entwickeln können. Und dieses Schema sozusagen, das ich damit aufgezeichnet habe, das können Sie auf nahezu alle möglichen Gegenstände, mit denen man sich im Rahmen des pädagogischen Studiums beschäftigt, übertragen. So, das war für heute der wichtigste Punkt. Weil ich glaube, dass das, wenn Sie das schaffen, das Thema in dieser Weise für sich zu fokussieren, indem Sie sich in einer Arbeit beschäftigen wollen, dann ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt zum Gelingen der Arbeit getan. Das Scheitern in Arbeiten hat ganz, ganz viel damit zu tun, dass das Thema nicht klar ist. Das merkt man manchmal erst in dem Moment, wo die Arbeit abgegeben werden soll. Und dann ist es natürlich möglich. Jetzt zum zweiten Punkt der heutigen Vorlesung, Themenstrukturierung und Gliederung. Am Anfang ist die Gliederung Ihrer Arbeit natürlich nur die Gliederung eines Arbeitsvorhabens, denn die Arbeit ist ja noch nicht geschrieben. Insofern ist es ein Gliederungsentwurf. Und mit einem solchen Gliederungsentwurf haben Sie relativ geringe Probleme, wenn Sie eine ganz äußerliche Gliederung sich vornehmen. Hier so ein Beispiel. So, als erstes beschreibe ich meine Themenstellung. Das kann man bei jeder Arbeit so machen, dass man das am Anfang macht. Als zweites gebe ich eine Übersicht über den Darstellungsgang meiner Arbeit. Und das kann man in jeder Arbeit so machen. Dann behandle ich den Autor X, dann behandle ich den Autor Y, dann behandle ich den Autor Z und am Schluss fasse ich die Ergebnisse zusammen. Bei jeder Arbeit, wo es darum geht, Autoren oder Texte zu behandeln, können Sie im Grunde noch nach diesem Schema vorgehen. Man muss sozusagen vom Thema noch gar nichts wissen, um eine solche Gliederung aufzustellen. Und so kann man ja mal anfangen, wenn man vom Thema noch nichts weiß. Es ist nicht so eine richtig schöne Gliederung. Eben weil es so eine äußerliche Gliederung ist und weil diese Gliederung sich nicht aus dem Thema ergibt, sondern eigentlich dem Thema übergestülpt wird und jedem Thema übergestülpt werden kann in dieser formalisierenden Weise. Wenn Sie nun auch eine Arbeit, die Sie zunächst mal so angehen, fertig geschrieben haben, könnte sich aufgrund dessen, dass Sie sich ja jetzt inzwischen mit dem Thema beschäftigt haben, eine Veränderung Ihrer Vorstellung auch von der Gliederung der Arbeit ergeben. Wir kämen dann möglicherweise im Nachhinein zu einer problemorientierten Gliederung. also jetzt nicht so eine äußere Gliederung ist, wie eben, die man einfach formal drüber spült, sondern die aus der Problematik selbst ergibt. Auch dafür kann man ein Schema entwickeln. Nur dieses Schema sollte, wenn Sie vom Thema oder mit dem Thema sich schon so weit beschäftigt haben, dass Sie wissen, was denn genau Ihre Frage, Problem oder Aufgabenstellung ist, schon etwas genauer gefüllt werden können. Bei einer problemorientierten Gliederung würden Sie am Anfang eben Ihre Fragestellung, Ihre Problem- oder Aufgabenstellung zunächst mal entwickeln, mit der Sie an dieses Thema herangehen wollen. Und dann würde die Übersicht, die Sie geben, schon dahingehend etwas genauer bestimmt sein, dass Sie die Schritte zur Beantwortung bzw. zur Lösung der im ersten Abschnitt entwickelten Frage oder Problemstellung angeben oder eine Vorausschau darauf geben, um die Frage sowieso beantworten zu können, möchte ich mich dieser Frage oder der Antwort auf diese Frage in folgenden Schritten nähern. Und wenn ich diese Schritte durchlaufen habe, dann habe ich auch eine Antwort gefunden auf die Frage. Das heißt, die Schritte müssen so bestimmt sein, dass sie zusammen dann eine Antwort auf die Fragestellung bzw. eine Lösung der Problemstellung oder eine Erfüllung der Aufgabenstellung darstellen. Und der weitere Aufbau der Arbeit würde dann bei einer problemorientierten Gliederung eben darin bestehen, dass man die Schritte zur Fragenbeantwortung, Problemlösung oder Erfüllung der Aufgabenstellung durchgeht. Am Ende würde man dann zusammenfassen, was diese Arbeit eben zur anfangs vorgestellten Fragestellung, zu der Beantwortung der Fragestellung, zur Lösung der Problemstellung beigetragen hat. Und Sie könnten einen Ausblick geben auf weiterhin unbeantwortete Fragen, ungelöste Probleme oder anstehende Aufgaben. Das ist eine schönere Gliederung als die erste äußerliche, weil sie, wenn sie so vorgehen, zeigt, auch ihr Betreuer zeigt, dass es eine Gliederung ist, deren Struktur sich ergeben hat aus ihrer inhaltlichen Befassung mit der Thematik und dass sie in der Lage waren, aus ihrer inhaltlichen Beschäftigung mit der Thematik auch eine Strukturierung ihrer Überlegungen vorzunehmen. Und das ist ja auch immer ein Teil der Aufgabe, die Sie haben, zu strukturieren, Ihre Überlegungen zu strukturieren. Und das können Sie mit einer solchen Gliederung, mit diesem Typ von Gliederung besser als mit dem ersten Typ von Gliederung unter Beweis stellen. Der erste Typ ist problemlos. Sie können damit nicht viel falsch machen und insofern ist er auch relativ risikolos, wenn Sie den verwenden. Aber Sie können halt auch nicht so viel Potenzial unter Beweis stellen mit dieser ersten Weise des Gliederns. Wenn Sie die Arbeit fertig geschrieben haben, ich hatte es eben schon angedeutet, da kann sich durchaus eine Veränderung auch der Gliederung ergeben gegenüber dem ursprünglichen Gliederungsentwurf. Und manche haben damit ein Problem und fragen sich, Moment, ich habe ja am Anfang, als ich die Arbeit mit Ihnen durchgesprochen habe, hatte ich ja einen Gliederungsentwurf Ihnen auch vorgestellt und so weiter, darf ich überhaupt davon abweichen? Allerdings, Sie können und Sie dürfen abweichen vom ersten Gliederungsentwurf, weil das ist das Wesentliche wissenschaftlichen Arbeiten, ist, dass sich im Laufe der wissenschaftlichen Arbeit neue Erkenntnisse ergeben, die man vorher nicht hatte, sonst braucht man die Arbeit nicht zu machen, wenn man vorher schon alles weiß. Man weiß eben nicht vorher alles, sondern es ergibt sich erst in der Beschäftigung mit der Thematik und insofern ergeben sich natürlich auch neue Gesichtspunkte, die auf die Gliederung sich auswirken. Und insofern ist es ein Ausdruck dessen, dass Sie Fortschritte gemacht haben in der Bearbeitung dieses Themas, wenn die definitive Gliederung abweicht vom Gliederungsentwurf. Sie zeigen damit auch Ihre Fähigkeit der Strukturierung, zur Strukturierung Ihrer Gedanken aufgrund der Auseinandersetzung mit der Thematik und nicht in einer schematischen Weise. Worauf Sie achten sollten bei der Gliederung Ihrer Arbeit ist ein angemessener Grad der Untergliederung. Also, wenn Sie sagen, wir machen eine 10-Seiten-Arbeit abliefern als Hausarbeit, dann sollte die nicht aus 20 Kapiteln bestehen. Jedes Kapitel dann eine halbe Seite umfasst. 10-Seiten-Arbeit, wenn man sagt, okay, mehr als 3 Kapitel sollte so eine Arbeit nicht haben, damit das in einem angemessenen Verhältnis steht, der Grad der Untergliederung zum Umfang der Arbeit insgesamt. Auf der anderen Seite, wenn Sie eine 100 Seiten Arbeit abgeben, die nur zwei Kapitel umfasst, würde man auch sagen, das ist kein angemessener Grad der Untergliederung. Es gibt dafür kein definitives Maß, was ein angemessener Grad der Untergliederung ist. Aber wenn Sie da sich nicht sicher sind, zur Orientierung kann man vielleicht zugrunde legen, dass das einzelne Kapitel, in das Sie Ihre Arbeit unterteilen, wenn ich das mal unter Kapitel verstehe, die Hauptabschnitte, in die Sie Ihre Arbeit einteilen, die natürlich dann nochmal wieder weiter untergliedert werden können, aber wenn ich die Hauptabschnitte nehme, dass ein solcher Hauptabschnitt schon ein paar Seiten umfassen sollte in der Liste und nicht nur ein paar Sätze. Aber auch nicht 50 Seiten. Bei einer 500 Seiten umfassenden Arbeit vielleicht schon, aber bei den Arbeiten des Umfangs, die Sie im Rahmen Ihres Studiums schreiben, würde ich sagen, ein paar Seiten. Gliederungsschema. Es gibt zwei hauptsächliche Systeme, wie man gliedert. Das ist das inzwischen weitest verbreitete, das dezimale Klassifizierungssystem. Die erste Gliederungsebene wird eben einstellig beziffert. Erstens, zweitens, drittens, viertens, fünftens, sagen wir mal, wenn wir fünf Kapitel haben. Das erste Unterkapitel dann entsprechend erstens 1, nicht erstens erstens, hinter die zweite Ziffer macht man dann von da ab keinen, hinter die letzte Ziffer macht man keinen Punkt mehr. Erstens 1, erstens 2, erstens 3, zweitens 1, zweitens 2, zweitens 2 und so weiter. Weitere Untergliederungen dann eben dreistellig, weitere Untergliederungen vierstellig und so weiter und so fort. Hier an einem Beispiel eines Kapitels, Kapitel nennt sich wissenschaftliche Recherche. Unterhalb dessen gibt es verschiedene Unterabschnitte. Literatursuche, Auswahl, Beschaffung ist eins. Darunter gibt es wieder mehrere Unterabschnitte und darunter wieder mehrere Unterabschnitte. Sie sehen allerdings, dass die Ziffer, die den entsprechenden Abschnitt charakterisiert, immer umfangreicher wird, je tiefer sie gliedern und irgendwann mal fängt das an, unschön zu werden. Also wenn Sie noch weiter untergliedern, wenn Sie bis zu 5 Ebenen, 6 Ebenen gehen, dann taucht das Dezimalklassifizierungssystem nicht mehr, weil Sie dann 6-stellige Ziffern haben. Das sind Ungetüme, die man auch nicht mehr ohne weiteres übersehen kann. In solchen Fällen ist das Buchstaben-Ziffern-System geeigneter, weil es immer mit einer Stelle auskommt. Also Großbuchstaben, dann Ziffern, dann Kleinbuchstaben, dann griechische Buchstaben. Wenn es dann weitergeht, dann kann man Kombinationen davon machen. Man kann auch römische Ziffern noch hinzunehmen, man kann Doppelbuchstaben dazunehmen und so weiter. Also hier können Sie untergliedern, mehrere Untergliederungsebenen einführen, ohne dass das vorausgestellte Merkmal des jeweiligen Abschnittes zu umfangreich wird. Der Nachteil ist, dass wenn Sie da stehen haben, A, Literatursuche, dann wissen Sie nicht, in welchem Kapitel sich dieser Abschnitt A befindet. Wenn da steht, drittens, zweitens, eins, Literatursuche, dann wissen Sie sehr genau, an welcher Stelle in der Gliederung der gesamten Arbeit dieses Kapitels steht. Insofern hat also das Dezimalklassifizierungssystem im Hinblick darauf, dass man immer weiß, wo ist dieses Kapitel positioniert in der gesamten Arbeit, große Vorteile. Es ist klar in der Gliederung. Es fängt an, problematisch zu werden, wenn Sie sehr tief gliedern. Dann ist das Buchstaben-Ziffern-System geeigneter, aber das hat dann wiederum den Nachteil, dass nicht mehr so klar ist, wo in der gesamten Arbeit steht eigentlich jetzt dieses Kapitel, das mit A charakterisiert ist. Beide Schemata sind in Ordnung. So, und dann komme ich zum letzten Punkt für heute, Gliederungsteile zur Orientierung des Lesers. Der Leser ist in der Regel Ihr Betreuer. Und gleichzeitig auch derjenige, der ein Urteil fällen wird. Insofern ist es für Sie nicht ganz unerheblich, Ihren Leser zufriedenzustellen und Ihrem Leser sozusagen ein gewisses Entgegenkommen zu beweisen. Das erste ist das Titelblatt. Was soll das Titelblatt enthalten? Klar, Thema, beziehungsweise Titel der Arbeit, Art der Arbeit, Handlung, Protokoll, Hausarbeit, Statusnachweis und so weiter. Das Fach und der Studiengang, in dessen Rahmen diese Arbeit als Leistungsnachweis gelten soll. Die Angabe der Lehrveranstaltung, in deren Rahmen die Arbeit angefertigt wurde, und den Namen des Seminarleiters, Hochschule, an der die Arbeit eingereicht wird. Name und Adresse des Verfassers, eventuell zusätzlich noch die Matrikelnummer. Name des Betreuers, wenn der nicht identisch ist mit dem Leiter der Lehrveranstaltung, was aber meistens ja der Fall ist, und schließlich Datum der Abgabe. Das ist so das, was eigentlich nach Möglichkeit auf jedem Leistungsnachweis, jeder Arbeit, die Sie abgeben, alles draufstehen sollte. Das haben Sie natürlich jetzt bei der ersten Aufgabe in aller Regel noch nicht gemacht, nur ein Teil davon. Und ich habe mindestens 10, 15 Arbeiten noch als Überarbeitung bekommen, in denen noch nicht mal der Verfassername drauf stand. Ich habe jetzt noch zwei Arbeiten, bei denen ich nicht rausgekriegt habe, wer überhaupt geschrieben hat. Wenn Sie also merken, dass Sie irgendwie keine Rückmeldung bekommen zu Ihrer Überarbeitung, dann prüfen Sie doch einfach mal nach, ob Sie wirklich Ihren Namen auf das Dokument draufgeschrieben haben. Also es ist ja so, ich habe insgesamt ungefähr 80 Überarbeitungen bekommen, sprich 80 Mails. So. Die Dokumente selber hatten schon Benennungen in der Regel, aus denen hervorging, wer das geschrieben hatte. Aber ich mache es nicht so, dass ich jetzt ein Dokument nach dem anderen ausdrucke, da gucke, steht der Name drauf, gucke, wie ist der Titel des Dokumentes und dann den Namen noch eben übertrage. Sondern ich drucke alles aus, habe einen Stapel von Papier da und dann fange ich an durchzulesen und dann weiß ich natürlich nicht mehr, welches Dokument das zuzuordnen war. In manchen Fällen konnte ich mit der Suchfunktion noch rauskriegen, aber in manchen Fällen eben nicht. Also wenn Sie keine Rückmeldung bekommen haben oder überhaupt, prüfen Sie doch mal, ob Sie bei Ihrer Bearbeitung überhaupt Ihren Namen draufgeschrieben haben. Wenn das nicht der Fall ist, sagen Sie das Ihrer Tutorin oder Ihrem Tutor, damit wir dann die entsprechende Zuordnung vornehmen können. Und in Zukunft, es ist eine Sauarbeit, sich damit beschäftigen zu müssen, wer hat das jetzt eigentlich geschrieben, was ich da habe. Die Tutoren haben mir schon ihr Leid geklagt. Wir haben wirklich viele solcher Arbeiten bekommen, wo wir dann Stunden damit beschäftigt waren, nur rauszukriegen, wie die zuzuordnen waren. Also, ich denke, mit ein bisschen Mitdenken kann man dann von selbst drauf kommen, dass das nicht unerheblich ist, dass der eigene Name draufsteht. Ja, Inhaltsverzeichnis gehört natürlich dazu, kommt hinter dem Thema, das ist unter dem Titel der Arbeit und nicht irgendwo am Ende. Das Inhaltsverzeichnis soll eine übersichtliche Darstellung des Inhalts gemäß dem gewählten Gliederungsschema geben. Übersichtlich heißt, dass man wirklich mit solchen Eindrückungen arbeitet, dass also die zweite Gliederungsebene gegenüber der ersten eingerückt wird, die dritte gegenüber der zweiten eingerückt wird, sodass man auf einen Blick auf Gliederungstiefe, Gliederungsstruktur erfassen kann. Und wenn Sie ein sehr umfangreiches Literaturverzeichnis haben, was vielleicht dann bei der Thesis am Ende der Fall sein wird, wo, wenn Sie sehr fein gegliedert haben, das Inhaltsverzeichnis mehrere Seiten umfassen würde, dann sollten Sie eine Kurzfassung als Inhaltsübersicht von einer Seite an den Anfang stellen und dann als eigentliches umfangreiches Inhaltsverzeichnis eine Langfassung dahinter. Vorwort Einleitung ist ebenfalls ein Gliederungsteil zur Orientierung des Lesers. Wenn man das Vorwort liest, soll es einem helfen, ein bisschen Verständnis zu entwickeln dafür, worum es bei dieser Arbeit gehen soll oder warum der Autor sich mit dem Thema dieser Arbeit beschäftigen wollte. Es ist ein Vorwort, ist ein, wie das Wort sagt, ein vorausgeschicktes Wort. Wenn es sehr kurz ist, kann man es auch Vorbemerkung nennen. Wie gesagt, da kommen dann Sachen rein, wie warum man dieses Thema gewählt hat, vielleicht auch Danksagungen und solche Sachen, wer einem geholfen hat und so. Zu unterscheiden ist das Vorwort von einer Einleitung. Eine Einleitung sollte wirklich schon eine Hineinleitung in die Thematik der Arbeit sein. und eine Vorschau auf den Gang der Arbeit geben, muss nicht, kann aber. Dann ist es sozusagen so etwas wie eine vorweggenommene Zusammenfassung. Wenn man allerdings am Ende der Arbeit sowieso noch mal eine Zusammenfassung macht, dann sollte man nicht am Anfang die Einleitung als eine solche Zusammenfassung konzipieren. Und Sie sollten auf die Proportionen achten. Vorwort und Einleitung sollten nicht zu umfangreich sein im Hinblick auf die Gesamtarbeit. Ich habe mal hier als Richtwert 10% Obergrenze angegeben. Also bei einer 10-Seiten-Arbeit sollten Vorwort und Einleitung zusammen nicht mehr als eine Seite umfassen. So, und dann komme ich zum letzten Punkt, Zusammenfassung und Schluss. Auch das sind Orientierungsteile oder Bildungsteile zur Orientierung des Lesers. Zusammenfassungen müssen nicht immer am Schluss der gesamten Arbeit bestehen, sondern sie können auch im Anschluss an jeweilige Sinnabschnitte stehen. Sie helfen dem Leser nochmal zu resümieren, was in dem vorherigen Abschnitt war. Das ist immer ganz angenehm, wenn man als Leser solch ein Angebot vom Autor gemacht bekommt. Sie sollten in solche Zusammenfassungen keine neuen Inhalte reinbringen, sondern es sollten wirklich nur Zusammenfassungen sein. Wenn beim Schreiben einer Zusammenfassung Ihnen plötzlich noch was Neues einfällt, was Sie noch vorher gar nicht geschrieben haben, dann sollten Sie sehen, dass es in dem Teil davor, zu dem diese Zusammenfassung ist, noch unterbringen und nicht in der Zusammenfassung neu einbringen. Auch hier bei Zusammenfassung sollten wir auf die Proportionen achten, dass die Stimmen, also nicht riesige, umfangreiche Zusammenfassungen zu kurzen Abschnitten. Eine abschließende Zusammenfassung kann so etwas wie ein Resümee darstellen, ein Resümee auf die, der gesamten Arbeit, vor allem wenn es so etwas wie eine leitende Fragestellung gab, eine leitende Problemstellung, Aufgabenstellung, dann sollte darauf Bezug genommen werden, inwiefern diese Arbeit jetzt resümierend eine Lösung, eine Beantwortung, eine Erfüllung der Aufgabenstellung tatsächlich darstellt. Es kann, wenn Sie das nicht in der Einleitung gemacht haben, auch eine schlichte Zusammenfassung der Überlegungen sein. Und was Sie auch immer noch machen können und auch eigentlich ganz interessant ist für den Leser, wenn Sie sozusagen noch einen weiterführenden Ausblick geben, was jetzt sich noch anschließen könnte an das, was Sie gemacht haben, an weiteren Perspektivierungen, an Anschlussfragestellungen, die Sie in dieser Arbeit nicht mehr angehen konnten, aber die eine Fortführung der Arbeit, die Sie geleistet haben, darstellen können. Okay, das war's.